Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo. Ein Meeting. Eine Kollegin bringt eine brillante Idee ein. Kurze Stille und dann geht das Gespräch einfach weiter, als wäre nichts geschehen. Aber nach einer kurzen Weile wiederholt ein Kollege genau diese Idee. Etwas anders formuliert, aber inhaltlich identisch. Alle nicken anerkennend. Jetzt ist es seine Idee. Die Kollegin wird unsichtbar. Wir kennen solche Szenen, vielleicht aus der Rolle der Kollegin. Oder als stiller Beobachter, der sich fragt, sehe ich als Einziger, was hier gerade passiert? Vielleicht sind wir auch diejenigen, die sich einmischen und auf einmal in einem Machtkampf landen, den wir gar nicht führen wollten. Machtspiele. Sie sind allgegenwärtig. In Meetings, in Familien, in Freundschaften, in Liebesbeziehungen. Manchmal sind sie laut und offensichtlich, aber nicht selten leise, subtil, kaum zu bemerken. Genau das macht sie so wirkmächtig und so schwer greifbar. Wie gelingt es anderen Menschen immer wieder, unsere Kommunikation zu dominieren, sich über uns zu stellen, ihre Bedürfnisse vollkommen selbstverständlich als die wichtigeren durchzusetzen? Was machen die da? Und wie können wir uns wehren? Darum geht es in dieser 54. Folge von Gefühlserben. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ein großes Dankeschön geht an alle, die mir über das Spendenportal Buy Me a Coffee einen Kaffee spendiert haben. Manche sogar eine ganze Kanne. Toll, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und mein Dank geht auch an jene von euch, die mir schreiben, die Fragen stellen, die Themen vorschlagen. Und genau so ist nämlich diese Folge entstanden. Ein Hörer schrieb mir eine Mail, die mich sofort faszinierte. Er beschrieb darin ein Phänomen, das ihm immer wieder begegnet und er fragte sich, und in dieser Mail eben mich, wie man damit umgehen kann. Ich lese die Mail vor und das versteht sich mit seinem Einverständnis. Ich habe einen Themenvorschlag, über den ich gerne mehr erfahren würde. Ich meine das Phänomen, dass meistens Männer in Gesprächsrunden oder beruflichen Meetings die guten Ergebnisse, Beiträge, Vorschläge, Lösungsansätze und Ideen von, meistens Frauen, nach kurzer Zeit sprachlich abgewandelt, aber inhaltlich identisch wiederholen, ohne auch nur im Ansatz anzudeuten, dass die Idee nicht von ihnen ist. Mit der Folge, dass die eigentlichen Hinweis- und Ideengebenden abgewertet und nahezu negiert werden und die Wiederholungstäter es häufig schaffen, die komplette soziale Anerkennung für sich einzustreichen. Und weiter: Das macht mich immer wütend. Ich habe noch keinen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Die direkte Benennung dieser Ungerechtigkeit dem Täter gegenüber hat leider in der Vergangenheit nur dazu geführt, dass alles abgestritten wurde. Vielen Dank für diese Mail und diesen Vorschlag, denn hier sind wir schon mitten im Thema, bei den Machtspielen. Der Begriff ist problematisch, weil Spiel ja verharmlosend klingt. Tatsächlich erleben wir eine Machtausübung, eine Machtübernahme und, auch das nicht selten, seelische Gewalt. Der Begriff Machtspiel kommt aber ursprünglich aus der Transaktionsanalyse des amerikanischen Psychiaters Eric Byrne. Mit Spiel meinte er keineswegs etwas Harmloses oder Unterhaltsames, sondern wiederkehrende, unbewusste Transaktionsmuster mit vorhersehbaren Ausgängen. Der Charakter des Spiels liegt seiner Meinung nach in der Regelhaftigkeit, der Wiederholung und den festen Rollen. Und das sind Muster, die wir kennen, entweder als Betroffene, als Beobachtende oder vielleicht auch, ohne es zu wollen, als Beteiligte. Im Kern geht es darum, dass jemand versucht, die Kontrolle über eine Situation zu bekommen, über eine Beziehung, über die Wahrnehmung der Realität und das auf Kosten eines oder einer anderen. Machtspiele sind nicht fair, sie sind nicht transparent, sie basieren auf einer Hierarchie, die hergestellt wird und sie hat immer mit Angst zu tun, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so aussieht. Oft steckt dahinter eine tief verwurzelte Angst vor Kontrollverlust. Menschen, die andere auf diese Weise manipulieren, fürchten oft, an Einfluss, Anerkennung oder Sicherheit zu verlieren. Sie erleben die Welt als unsicher und versuchen deshalb, Situationen und andere Menschen zu beherrschen. Kontrolle gibt ihnen das Gefühl von Stabilität. Es kann auch eine Angst vor Schwäche oder Verletzlichkeit sein. Wer Macht demonstriert, möchte verdecken, dass er eigentlich unsicher, abhängig oder emotional betroffen ist. Statt offen über Bedürfnisse oder Ängste zu sprechen, soll das Gegenüber durch Schuldgefühle, subtile Manipulation oder Einschüchterung gelenkt werden. In vielen Fällen liegt zudem eine Angst vor Ablehnung oder Bedeutungslosigkeit zugrunde. Macht gibt das Gefühl, gesehen zu werden und wichtig zu sein. Wird diese Unsicherheit nicht erkannt oder aufgearbeitet, entsteht ein Teufelskreis. Je größer die Angst, desto stärker das Bedürfnis nach Kontrolle und desto intensiver die Manipulation. Paradoxerweise schaffen Menschen damit genau das Gegenteil von Nähe, die sie sich doch so dringend wünschen. Schauen wir uns an, welche Formen dieses Verhalten annehmen kann. Das Ideen-Hijacking aus der Mail ist ja nur eine Variante. Es gibt viele mehr, die alle einem ähnlichen Muster folgen. Es geht darum, sich auf Kosten anderer einen Vorteil zu verschaffen, nach Möglichkeit, ohne dass es auffällt. Da ist das Ja-Genau-Spiel. Wir erleben, dass jemand etwas sagt und die Antwort lautet Ja, genau. Aber nicht anerkennend, sondern bewertend. Der Tonfall signalisiert, das weiß ich längst, ich stehe über dir, du bist gerade erst dort angekommen, wo ich schon lange bin. Es klingt nach Zustimmung, meint aber Hierarchie. Das Schweigespiel. Wir bringen eine Idee ein und niemand reagiert, als hätten wir gar nichts gesagt. Minuten später wird über etwas anderes gesprochen, die Idee ist verschwunden und wir mit ihr, unsichtbar gemacht durch Nichtbeachtung. Das Großzügigkeitsspiel. Jemand tut uns einen Gefallen, ungefragt, und erwartet dann Dankbarkeit, Loyalität, Gegenleistung. Die Großzügigkeit wird zur Manipulation genutzt und wir stehen plötzlich in jemandes Schuld. Das Täter-Opfer-Spiel. Jemand stellt sich als verletzt, gekränkt, missverstanden dar und wir fühlen uns schuldig. Wir müssen uns rechtfertigen für etwas, das wir nicht getan haben, und die Opferrolle wird zum Machtinstrument. Der Machtspieler inszeniert sich als Opfer und wir stehen als die Täter da. Das nennt sich Täter-Opfer-Umkehr. Das Spiel der Informationen. Wir merken, dass Dinge, die wichtig für uns wären, zurückgehalten oder selektiv weitergegeben werden. Wissen ist Macht. Und wer die Information kontrolliert, kontrolliert die Situation. Das Spiel der Doppelbotschaften. Wir hören, ich will doch nur dein Bestes, während das Gegenteil passiert. Wir sollen uns schlecht fühlen, aber wir dürfen es nicht benennen, denn offiziell meint es der andere ja gut mit uns. Und schließlich Gaslighting. Ein Begriff, der ursprünglich aus einem Theaterstück stammt. Darin ließ ein Mann seine Frau systematisch an ihrer Wahrnehmung zweifeln, um sie unter Kontrolle zu bringen. Gaslighting bedeutet, jemand manipuliert unsere Realität so geschickt, dass wir beginnen, unserem eigenen Erleben zu misstrauen. Es ist eine der subtilsten Formen von Machtausübung. All diese Spiele haben eins gemeinsam. Sie funktionieren am besten im Verborgenen. Sie sind schwer zu benennen. Und wenn wir das doch tun, werden wir zum Problem erklärt. Das stimmt doch gar nicht. Du bist zu empfindlich. Du übertreibst. Das war doch nicht so gemeint. Wer Machtspiele aufdeckt, macht sich schnell unbeliebt, wird als Moralapostel, Opfer oder Quertreiber diskreditiert. Das Gefühl der Ohnmacht, das dann entsteht, ist real und es ist beabsichtigt. Nicht selten begegnen wir dabei zwei gegensätzlichen, aber perfekt aufeinander abgestimmten Mustern: Narzissmus und Egoismus. Dazu habe ich übrigens auch eine Folge aufgenommen. Der narzisstische Pol braucht ständige Bestätigung von außen, weil im Innern ein tiefes Gefühl von Wertlosigkeit herrscht. Es muss kompensiert werden durch Grandiosität, durch Bewunderung. Ideen als die eigenen zu reklamieren, andere klein zu machen, die Kontrolle zu haben, das sind Strategien, das innere Loch zu füllen. Was leider nicht gelingen kann, aber das ist eine andere Geschichte. Der egoistische Pol dagegen hat gelernt, die eigenen Bedürfnisse unsichtbar zu machen. EchoistInnen passen sich an, ordnen sich unter, machen andere groß und sich selbst klein. Sie haben gelernt, mein Wert kann nur darin liegen, für andere da zu sein, nicht zu stören, keine Aufmerksamkeit einzufordern. Wenn ich dafür sorge, dass es dem anderen gut geht, werde ich bestimmt gesehen und geliebt. Hier entsteht eine fatale Dynamik. NarzisstInnen finden in EchoistInnen die perfekten Gegenüber. Menschen, die bereitwillig zurücktreten, anderen die Bühne überlassen, niemals widersprechen. Für Machtspiele sind sie das perfekte Opfer. Aber nicht nur. EchoistInnen leben davon, sich anzupassen und zurückzunehmen, weil sie dafür anerkannt und gebraucht werden. Und auch in ihrem Verhalten kann eine Manipulation versteckt sein. Wer sich durch Fürsorge unentbehrlich macht, kann auch so Macht gewinnen, zusammengefasst in diesem Satz: Ohne mich geht es nicht. Übrigens, wenn euch dieses Thema bewegt, wenn ihr eigene Erfahrungen damit bearbeiten wollt, am 23. November biete ich einen Workshop dazu an. Endlich Grenzen setzen, Wege aus Narzissmus und Echoismus. Den Link findet ihr in den Shownotes und auf meiner Website svenrode.com. Oft sind Machtspiele kein individuelles Fehlverhalten. Sie sind vererbte Muster, ein Gefühlserbe, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wenn wir zurückschauen auf unsere Herkunftsfamilien, können wir uns fragen, wie wurde dort mit Macht umgegangen? Wer hatte die Macht? Wer durfte sichtbar sein? Wer wurde überhört, übergangen, klein gemacht? Vielleicht war es der Vater, der immer das letzte Wort hatte. Vielleicht war es die Großmutter, die durch Schweigen und Liebesentzug regierte. Vielleicht waren es Geschwister, die in ständiger Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Eltern standen und sie haben gelernt, es gibt nicht genug für alle, also muss jeder für seinen Teil selbst sorgen, zur Not mit unfairen Mitteln. Hintergrund dieser Dynamiken sind ungelöste Konflikte, autoritäre oder manipulative Verhaltensweisen der Vorfahren. Nicht selten wurden und werden Kinder auch in die Machtkämpfe der Eltern hineingezogen, eine Dynamik, die Teil der Parentifizierung ist. Kinder übernehmen Verantwortung für ihre Eltern, werden zu Vertrauten, zu Verbündeten. Sie lernen früh, die emotionalen Bedürfnisse anderer über ihre eigenen zu stellen. All das sind transgenerationale Muster. Sie werden vererbt und sie sind mächtig. Um es deutlich zu sagen, das ist keine Entschuldigung für das heutige Verhalten, nur eine Erklärung. Es gehört zur Logik von Machtspielen, dass es Leidtragende, Unterlegene, Opfer gibt. Menschen, denen etwas genommen wird, ihre Idee, ihre Leistung, ihre Wahrnehmung, ihr Platz. Sie erleben eine Mischung aus Verunsicherung, Ohnmacht und innerem Druck. Anfangs merken sie oft gar nicht, dass sie in ein Machtspiel geraten sind. Sie spüren nur, dass etwas nicht stimmt, dass Gespräche merkwürdig verlaufen, dass ihre Meinung weniger Gewicht hat oder dass sie sich ständig rechtfertigen müssen. Mit der Zeit wächst das Gefühl, manipuliert oder kontrolliert zu werden. Solche Situationen können das Selbstvertrauen sehr stark erschüttern. Wir beginnen an uns selbst zu zweifeln. Habe ich etwas falsch gemacht? Bin ich zu empfindlich? Das Opfer fühlt sich beschämt, obwohl sich eigentlich der Manipulator schämen sollte. Diese Selbstzweifel sind Teil des Spiels. Sie halten das Machtgefälle aufrecht. Emotional zeigen sich oft Stress, Angst und Erschöpfung. Manche ziehen sich zurück, andere reagieren mit Widerstand oder Wut, was das Machtspiel weiter anheizen kann. Besonders belastend ist, dass die Grenzen zwischen verdecktem Machtkampf und echtem Konflikt oft verschwimmen. Wer in einer solchen Dynamik steckt, verliert leicht das Gefühl für Klarheit und Kontrolle. Auf Dauer kann das sehr erschöpfend sein, bis hin zu Schlafstörungen, Nervosität, Angstattacken oder einem Gefühl innerer Leere. Aber es gibt Auswege. Es gibt immer Auswege. Es beginnt damit, das Spiel zu erkennen, das Spiel zu enttarnen. Der erste Hinweis kommt oft als Körperreaktion. Wir fühlen uns unwohl, erleben Spannungen, Bauchschmerzen, vielleicht sogar Übelkeit. Wir fühlen uns plötzlich unsicher, obwohl wir vorher klar waren. Wir zweifeln an unserer Wahrnehmung. Wir fühlen uns schuldig, ohne genau zu wissen, wofür. Wir sind empört, was erstmal durchaus angemessen ist. Wir fühlen uns klein, beschämt, bloßgestellt. Es kann übrigens auch das Entgegengesetzte eintreten, ein Wegdriften, ein Nebel um den Kopf herum, ein Dissoziieren. Das wäre dann der Hinweis auf ein zugrunde liegendes Trauma. Der zweite Schritt ist, die eigenen Anteile zu verstehen. Nicht, weil wir etwa Schuld an der Dynamik tragen, sondern um zu verstehen, warum gerade dieses Spiel so triggert. Hierbei ist die Intensität der Reaktion der Schlüssel, wenn wir gleichsam unwiderstehlich ins Spiel hineingezogen werden. Die Wut intensiver kommt, als es die Situation eigentlich hergibt, ist das kein Zufall. Da wird eine alte Wunde berührt. Um noch einmal die Szene vom Beginn, das Ideen-Hijacking, zu beleuchten. Es gibt einige Fragen, über die es sich nachzudenken lohnt. Geht es um meine eigene Unsichtbarkeit in der Kindheit? Vielleicht wurden wir als Kinder nicht gesehen mit dem, was wir beigetragen haben. Unsere Ideen, unsere Leistungen wurden übergangen, überschrieben, anderen zugeschrieben. Dann erleben wir hier eine direkte Resonanz. Wir erspüren das Muster und die alte Wut kommt hoch. Waren wir früher Zeugen von Ungerechtigkeit? Es könnte auch sein, dass wir als Kinder erleben mussten, wie einem Elternteil systematisch die Anerkennung verweigert wurde. Dann wäre unsere Wut keine eigene, sondern eine übernommene. Und der verzweifelte Versuch, jetzt als Erwachsene zu erreichen, was wir damals nicht erreichen konnten, für Gerechtigkeit sorgen. Ist es eine transgenerationale Ungerechtigkeit? Möglicherweise tragen wir einen Auftrag in uns. In unserer Familie wurde immer klein beigegeben, lass gut sein um des lieben Friedens willen. Dann wäre unsere Reaktion weniger persönlich als systemisch. Wir kämpften stellvertretend für Generationen. Und das ist die Frage, die zur Heilung führt. Wessen Kampf kämpfe ich hier gerade und will ich diese alte Dynamik fortsetzen? Die eigene Betroffenheit hinter unserer Wut, unserer Ohnmacht zu verstehen, ändert alles. Dann muss das automatisierte Programm nicht mehr ablaufen, das im Unbewussten nur auf den Trigger wartete. Jetzt können wir entscheiden, wie wir reagieren wollen. Natürlich ist die Versuchung groß, mit denselben Mitteln zurückzuschlagen, den anderen bloßzustellen, ihm zu zeigen, dass er im Unrecht ist. Aber damit würden wir nur aufs Neue Teil des Spiels. Was können wir stattdessen tun? Wir können es sachlich benennen. Moment! Das war doch gerade Marias Idee. Ich möchte sicherstellen, dass das auch so festgehalten wird. Wir können eine klare Grenze ziehen. Ich merke, dass dieses Gespräch für mich gerade sehr unangenehm läuft. Ich brauche eine Pause. Wir können Verbündete suchen. Wir müssen ja nicht alleine kämpfen. Auch andere haben gesehen, was passiert ist. Wir können mit ihnen sprechen. Wir können unsere Kämpfe wählen. Nicht jedes Machtspiel muss ausgefochten werden. Manchmal ist die beste Reaktion, ich spiele nicht mehr mit. Wir können aus der Dynamik der transgenerationalen Übertragung der Gefühlserbschaften aussteigen. Wir können uns sagen, es endet hier. Wir müssen nicht mehr kämpfen, um nachträglich Gerechtigkeit herzustellen, weil es ohnehin nicht gelingt. Ein zentraler Punkt für den Ausstieg aus Machtspielen ist das Selbstwertgefühl. Menschen, die sich ihrer sicher, klar und selbstbewusst fühlen, können Konflikte und schwierige Situationen offen, transparent angehen und lösen. Sie können Grenzen ziehen, wo ihnen Ansprüche anderer zu sehr auf die Pelle rücken. Wenn uns das schon in der Kindheit beigebracht wurde, weil unsere Familien uns und unsere Bedürfnisse ernst genommen haben, dann ist es leichter. Aber es ist nie zu spät, es zu lernen. Und es ist nie zu spät, anderen beizuspringen, wenn sie Opfer von Machtspielen werden. Wir bezeugen die Ungerechtigkeit und das Machtgebaren der Manipulatoren und wir zeigen den Adressaten ihrer Aggression, dass wir ihren Schmerz wahrnehmen. Und vielleicht noch wichtiger, dass es nichts gibt, wofür sie sich schämen müssten. Die bedeutende Therapeutin Virginia Satir sagte dazu, wir können nicht ändern, was geschehen ist. Aber wir können ändern, wie wir damit weiterleben. Das war die 54. Folge von Gefühlserben. Vielen Dank wieder fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Es hilft mir wirklich sehr, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr ihn hört, abonniert, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Noch einmal der Hinweis auf meinen Workshop Endlich Grenzen setzen, Wege aus Narzissmus und Echoismus am 23. November. Er ist in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält er euch auf dem Laufenden über aktuelle Themen und Workshop-Termine. Oder ihr folgt mir auf LinkedIn, Instagram oder Facebook. Wer mir seine Wertschätzung ausdrücken und einen Kaffee spendieren möchte und gleichzeitig dabei helfen, dass dieser Podcast werbefrei bleiben kann, das Spendenportal Buy Me a Coffee ist nur einen Klick entfernt. Worum geht es in der 55. Folge? Um die Frage, warum viele von uns sich so getrieben fühlen. Ich dachte mir, dass es gerade in der Weihnachtszeit eine spannende Frage ist, denn eigentlich wollen wir dann zur Ruhe kommen, ein bisschen Besinnlichkeit erleben und tatsächlich passiert oft genau das Gegenteil. Warum? Dazu mehr in der nächsten Folge. Es wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.